0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0816 Alle Tassen im Schrank. Ich sitze heute bei Sharon, einer Beratungsstelle, und zwar mit Britta Preuße und mit Frau Reilikoy bist du, die dienstjüngste und die dienstälteste Mitarbeiterin, wie sie mir gerade verraten haben. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass Sie heute da sind, Frau May.
Ja. Wollen Sie einmal verraten, wer ist?
Also ich bin Britta Preuße, die dienstjüngste hier.
Und ich bin Reilikoy, bist du die Dienstälteste?
Ja, schön. Wie spricht man das denn eigentlich aus? Ich kam hier rein und ich habe Sharon gesagt und das stimmt aber gar nicht, ne? Man spricht es anders aus.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Haben Sie gut aufgepasst. Wir sprechen das immer Sharon aus. Und der Grund ist der Name kommt aus der griechischen Mythologie. Charon war der Fährmann, der die Menschen über den Fluss Styx oder auch Aharon genannt, in Reich der Toten hinüber begleitet hat. Und da ist das Wort Begleitung ganz wichtig. Und nach wie vor sehr stimmig für alles das, was wir hier tun.
Ja, das wäre meine nächste Frage. Was tun Sie hier eigentlich?
Wir sind eine Beratungsstelle mit Arbeitstitelhilfen, Hilfen im Umgang mit Sterben, Tod und Trauer. Und zu uns kommen in erster Linie Menschen, die einen nahen, bedeutsamen Angehörigen durch den Tod verloren haben. Oder Angehörige, die in einer begleitenden Situation sind. Ein Angehöriger ist schwer erkrankt oder ein Zugehöriger ist schwer erkrankt. Manchmal sind es auch nicht nur Familienangehörige, sondern Freunde, wichtige Menschen, bedeutsame Menschen in meinem Leben. Dann gibt es auch Professionelle, die zu uns kommen und manchmal in akut Krisensituationen. Und dann sind wir auch häufig vor Ort. Und da geht es immer wieder zu gucken für die hauptamtliche Professionellen zu gucken, jeder in welcher Funktion auch immer sie arbeiten, Leitungskräfte, Führungskräfte. Was müsste ich jetzt selber erstmal wissen? Was brauche ich selber, um mein Team oder meine Mitarbeiterschaft oder die Mitarbeitende in der Einrichtung gut auf den Weg zu bringen und Unterstützung? Wie gehen wir jetzt in dieser akuten Situation um, wenn vielleicht ein Mitarbeiter plötzlich verstorben ist, was häufiger auch mal vorkommt?
Was ist mit Menschen, die vielleicht eine schwere Diagnose bekommen haben, die wissen, sie haben nicht mehr lange zu leben? Sind Sie für die auch ein Ansprechpartner?
Solche Menschen können auch sehr gerne zu uns kommen. Beratungsstelle Charon ist dieses Jahr 35 Jahre alt. Und inzwischen sind wir in Hamburg gut aufgestellt, auch in der Betreuung von Schwerstkranken, auch sterbenden Menschen. Und solche Menschen kommen seltener zu uns, weil es andere Angebote dafür gibt. Aber es gibt auch Situationen, vielleicht ein Paar, wo der andere erkrankt ist. Es gibt Familienangehörige, wo wir dann immer gucken, dass jeder eine eigene Ansprechpartnerin hier hat, zum Beispiel. Trauernder ist sozusagen der größte Anteil von Menschen, die zu uns kommen, zu Gesprächen.
Das heißt, der größte Anteil sind Menschen, die gerade jemanden verloren haben.
Ganz genau.
Und jetzt haben Sie gesagt, dass es auch, dass Sie schauen, dass die Menschen verschiedene AnsprechpartnerInnen haben. Das heißt aber, die kommen durchaus auch als Familie zum Beispiel zu Ihnen?
Das kann sinnvoll sein als Erstgespräch. Und dann ist unsere Erfahrung auch bei Paaren, die vielleicht ein Kind verloren haben, dass es wichtig ist zu gucken, was sie brauchen ganz für sich. Weil sie profitieren von solchen unseren Gesprächen eigentlich am ehesten, wenn sie nicht auf den Familienangehörigen Rücksicht nehmen müssen, sondern dürfen ganz bei sich bleiben und schauen, was brauche ich jetzt, was beschäftigt mich, was ist für mich jetzt gerade schwer. Und erstmal überhaupt, vielleicht häufig so, wie Sie schildern, erleben, dieser Raum ist ganz für mich und das ist hier sehr vertraulich und ich kann alles sagen, kann alle meine Gedanken und meine Emotionen zur Sprache bringen. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, dass wir so einen Raum öffnen und das denn hier auch bei uns halten für diese Menschen.
Genau, in diesem Kontext bieten wir Einzelbegleitung an, also Einzeltrauerbegleitung und keine Gruppenangebote. Das machen wir zumindest zurzeit nicht.
Genau, also es gibt viele Einrichtungen, die Trauergruppen anbieten für unterschiedliche Zielgruppen. Und bei uns hat sich das herausgestellt in dieser langen Zeit, als ganz in den Anfängen gab es nicht so viele Einrichtungen. Und die Beratungsstelle Fjaron hat damals angefangen, Trauergruppen anzubieten. Das war so eine Pionierarbeit und Pionierzeit. Das waren die ersten Angebote dieser Art, sozusagen. Und inzwischen ist es aber so, dass wir viele Menschen weiterverwiesen bekommen aus unterschiedlichen Bereichen. Also das sind Ärzte, das können Therapeuten sein, das können andere Einrichtungen sein, die einfach uns kennen und sagen, da ist ein Ort, was vielleicht für ihre Situation gerade passend ist.
Genau, und das sind eben die Einzelbegleitungen, die wir machen. Und das Tolle an Chiron ist, dass wir das kostenfrei anbieten können. Das finde ich auch sehr erstaunlich. Als ich hier angefangen habe im August, bin ja noch ganz frisch dabei, fand ich das sehr einzigartig, denn sonst ist mir keine andere Stadt oder Gemeinde bekannt, die sowas kostenfrei anbietet.
Und wenn ich dazu ein paar Worte sagen darf, an dieser Stelle passt das vielleicht gut. Der Hintergrund ist natürlich, was sehr besonders ist, dass die Sozialbehörde in Hamburg sozusagen die Gespräche kostenlos macht, weil wir dadurch durch die Sozialbehörde gefördert werden, dass die Beratungsgespräche kostenlos sind. Und das ist bemerkenswert. Und das ist für viele Menschen eine ganz tolle Unterstützung, weil sie müssen nicht erstmal ins Portemonnaie gucken, müssen nicht irgendeinen Antrag stellen, sondern sie rufen hier an und innerhalb einer Woche gibt es von uns einen Rückruf und Terminabsprache. Manchmal muss man ein bisschen warten, länger warten auf den Termin, aber so ist der Prozess dann.
Gibt es eine bestimmte Anzahl an Terminen pro Mensch, der die kommt?
Also es gibt jetzt keine festgeschriebene Anzahl. Das bestimmen wir gemeinsam im Prozess der Trauerbegleitung. Aber es hat sich, ich glaube, in der letzten Zeit so bewährt, dass man, also manche kommen einmal und haben dann im Grunde so einen Perspektivwechsel für sich bekommen, können Trauer anders begreifen und sind damit fein. Und manche kommen 3, 4, 5 Mal. Aber das ist tatsächlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
Genau, und manchmal ein bisschen länger. Und häufig auch, wenn die Begleitung beendet ist, wenn eine neue Trauersituation nochmal auftaucht, melden sie wieder. Und das ist auch schön, weil das heißt, das war hilfreich für mich und jetzt weiß ich, wo ich nochmal anrufen kann.
Jetzt bin ich ganz verleitet, schon näher reinzufragen. Sie haben schon so viel gesagt. Und ich bin aber auch ganz gespannt, wie kommt man denn in den Bereich? Wie wird man denn Trauerbegleiterin?
Ja, da kann ich gerne was zu sagen. Bei mir ist das noch nicht so lange her. Ich bin jetzt seit einem Jahr genau zertifizierte Trauerbegleiterin. Ich habe da meine Ausbildung gemacht aufgrund eines eigenen Verlustes. Mein Mann ist vor 5 Jahren gestorben und ich hatte mir andere Unterstützungsmöglichkeiten gewünscht. Zu der Zeit habe ich auch mal in Hamburg gelebt und hatte dann so den Wunsch, das, was mir fehlte, irgendwie selber anbieten zu können. Und ja, ich bin dann aufgrund einer neuen Liebe in Hamburg gelandet und dann hat Chiron mich irgendwie gefunden. Also es passte dann einfach so gut, dass ich dachte, perfekt, das ist für mich eine super Gelegenheit, da auch in diesem neuen Berufszweig Fuß zu fassen, aber auch etwas zurückgeben zu können. Denn ich habe festgestellt, Trauer kann man am besten begleiten, wenn man selber schon mal in einer Trauersituation war und einfach weiß, was Schmerz bedeutet. Man bekommt irgendwie eine andere Sicht auf die Welt, wenn man selber einen nahestehenden Verlust erlitten hat. Und das ist was, wo ich denke, kann ich für andere Trauernde einfach dann guten Raum öffnen und halten.
Ja, man kriegt eine andere Sicht auf die Welt. Was ist das, diese andere Sicht?
Naja, zum einen ist es so, unser Leben ist endlich und das ist etwas, was wir im Alltag ganz gut verdrängen können. Und wenn wir im Arbeitsleben sind, dann wird das auch gut an die Seite gepackt. Das heißt, es ist alles irgendwie der Effizienz ausgerichtet und man ist so mit seinem Zeitmanagement beschäftigt und muss hier und muss da und muss und ist irgendwo im Hamsterrad. Und wenn man einmal mit dem Tod konfrontiert wird, dann wird man eben auch mit seiner eigenen Endlichkeit konfrontiert. Und da auch zu gucken, was macht mein Leben eigentlich aus? Was macht mein Leben wertvoll? Was möchte ich in meinem Leben tun und was nicht? Also das priorisiert sich nochmal anders und es gibt viele Dinge, die werden dann irgendwie, die sind nicht mehr so wichtig. Also das, was mir früher wichtig war, ist heute, wo ich denke, ach, das ist alles so oberflächlich. Also es geht alles ein bisschen tiefer. Und deswegen kann das, was wir mit Trauer verbinden, also das kann auch was Positives sein. Also ich sehe Trauer mittlerweile nicht nur als etwas, was nur Schmerz ist und nur wehtut und nur schwarz und düster und kacke ist, sondern Trauer ist für mich mittlerweile so viel mehr geworden. Für mich ist es schon fast eine Ressource geworden, weil ich über diesen heilsamen Trauerweg, den ich selber gegangen bin und auch immer noch gehe, für mich festgestellt habe, dass ich in dieser Zeit auch gewachsen bin. Ich habe viel in mich hineingeguckt, viel reflektiert, habe mich mit mir beschäftigt, habe viel auch natürlich in der Ausbildung gelernt und ja, ich glaube, es gehört ganz viel Mut dazu, sich auch seiner eigenen Trauer zu stellen. Und wenn ich weiß, ich bin da mutig gewesen und in meine Trauer gegangen, dann habe ich irgendwie eine Kraftreserve und kann sagen, naja, dann schaffe ich alle anderen Dinge in meinem Leben irgendwie auch. Also von daher, ja, ist Trauer mittlerweile meine Ressource.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich habe auch das Gefühl, immer wenn ich mit Menschen spreche, die schon so eine Erfahrung gemacht haben, sei das jetzt aufgrund von eigener Erkrankung oder aufgrund eines nahen Verlustes, dass da so ein anderes Empfinden für ist. Und manchmal habe ich so das Gefühl, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ja, und ich frage mich, wenn sie das so sagen, steige ich schon ein bisschen ein, aber wie lernt man denn den Umgang mit Trauer? Oder gibt's da auch, jetzt bin ich natürlich auch neugierig, wenn sie sagen, ich habe dann diese Ausbildung gemacht und ich frage mich, was kriegt man denn da eigentlich an die Hand?
In der Ausbildung natürlich ganz viel, aber es gibt so ein schönes Sinnbild, das erkläre ich ganz oft meinen Trauernden. Wenn sie sich vorstellt, es fällt eine Vase zu Boden und die zerspringt in ganz viele Stückchen und dann, was mache ich als Trauernder? Ich setze mich mitten in diesen Scherbenhaufen hinein und die Scherben, die pieksen und die schneiden in mein Fleisch, die schneiden mich blutig und es tut weh und es schmerzt. Aber dann sitze ich trotzdem in diesen Scherben und nehme jede kleine einzelne Scherbe in die Hand, gucke sie an und würdige sie und packe Stück für Stück diese Scherben zusammen und klebe sie zusammen und auf der einen Ecke fehlt vielleicht was, dann nehme ich irgendwie eine gläserne Murmel, dann habe ich wieder ein paar größere und kleinere Scherben und dann irgendwo anders noch ein paar Steine dazwischen und irgendwann ist sowas wie ein neuer Krug oder so entstanden. Es ist nicht mehr diese schöne glatte Vase, es ist irgendwie ein Krug und mit allen Ecken und Kanten und Verbindungsklebern und so ähnlich ist Trauer. Es ist wichtig, dass man sich reinsetzt in diese Scherben und auch wenn es weh tut und zwickt und blutig wird. Aber dann entsteht auch nach und nach, wenn ich jedes kleine einzelne Scherbchen auch würdige und mühsam zusammenflicke, entsteht wieder etwas Neues. Und das Neue ist noch, ja, lässt das Alte anmuten. Aber es hat sich was Neues draus entwickelt und ich kann da vielleicht auch wieder Wasser einfüllen und es als Vase benutzen. Und so ähnlich ist Trauer. Also es ist wichtig, in diesen Schmerz reinzugehen und Trauer zu sehen und das, was da ist, zu würdigen. Also Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Und Trauer ist halt eben auch ein Gefühl, was da ist und was gesehen werden will. Und das ist auch das, was man in der Ausbildung lernt. Also man lernt hinzugucken und auch zu ordnen. Was sind da für Gefühle innerhalb dieser Trauer, denn dieses ganze Gefühlschaos, was man gerade am Anfang hat, was man überhaupt nicht ordnen kann, was einen so überwältigt, da steckt ganz viel drin und ganz oft sind es Gefühle wie Ärger, Wut, Scham, was gibt's noch? An Gefühlen.
Natürlich das, was du eben gesagt hast, Verlustschmerz, ist natürlich ein wesentlicher Teil, aber es ist ein unglaublich komplexes Geschehen und ganz viele sehr widersprüchliche Gefühle. Manchmal kann es auch Gefühl der Entlastung sein, wenn jemand schwer verstorben ist und lange krank war und viel gelitten hat. Und all diese Gefühlen und Gedanken, das gibt es natürlich auch, ist ein ganz wichtiger Prozess. Und ich würde noch ein bisschen extremer weitergehen mit der Beschreibung von Bedeutung der Trauer. Weil ich habe in diesen längeren Zeit, wo ich hier gearbeitet habe, eher so einen Paradigmenwechsel vor Augen. Trauer ist was Wichtiges. Es ist nicht nur ein gesunder Prozess. Es ist eine Fähigkeit. Und die Fähigkeit muss manchmal gelernt werden, weil man vorher nicht solche Situation erlebt hat. Und das kann auch gelernt werden. Und dazu gehört aber so eine Offenheit, manchmal auch Orte, wo man begleitet werden kann und sich auf diesen Prozess einzulassen, akzeptieren, lernen alle meine Gefühle, auch meine Gedanken, auch wenn der Gedankenkarussell manchmal sehr belastend sein kann, gerade wenn es um Schuldgefühle geht und ungeklärte Dinge, Geschehnisse in den Beziehungen. Und Trauer ist auch immer ein Beziehungsgeschehen, weil wir trauern um jemand Bestimmten. Und das heißt, in der Trauer geht man viel Gefühle durch, Erinnerungen durch. Und das ist auch ganz wichtig. Wenn wir trauern, über Trauer sprechen, müssen wir auch über Abschied sprechen. Und Abschied ist nur dann möglich, wenn ich in meinen Trauerprozess gehe. Und Abschied bedeutet niemals vergessen, sondern ganz im Gegenteil. Abschied bedeutet, mich erinnern und meine Art des Erinnerns zu lernen und immer wieder zu schauen, was tut mir jetzt gut, welche Menschen tun mir vielleicht gut, welche eher weniger und lernen sozusagen zu gucken und Vertrauen in mich selber zu entwickeln, dass ich es lernen kann und dass ich es aushalten kann. Das ist ein wichtiger Teil von Trauerprozessen, aber so darum geht es auch immer, es aushalten, was in mir ist. Und ratlos sein, mutlos sein, auch sprachlos sein. Und schlimm ist es, wenn das Umfeld auch so ist und mich nicht versteht oder Angst hat. Unsicherheiten gibt es ganz viel in Kontakt mit trauernden Menschen. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, Worte zu finden oder sagen irgendwelche Floskeln, was noch viel schlimmer ist, als wenn man keine Worte hat und das einfach zum Ausdruck bringt.
Ja, wenn Sie das so sagen, frage ich mich, wie wird dann aus so einer erstarrten Trauer eine lebendige?
Indem man das Gefühl akzeptiert und die Verzweiflung versucht zu leben, zum Ausdruck zu bringen. Und manche Menschen haben es schwer am Anfang. Sie sind sehr erstarrt, bisschen wie gelähmt so von den Emotionalen her und brauchen auch die Ermutigung und einen Ort, wo sie sich komplett sicher fühlen. Wo es nicht darum geht, erstmal auch etwas verstehen zu können sofort. Viele Gefühle können wir gar nicht verstehen, sondern erst mit der Zeit. Und dafür Raum bekommen, das, was wir vorhin am Anfang gesagt haben, diese geöffnete und gehaltene Raum macht das oft möglich. Dass man schauen kann und gucken kann, was ist es in mir? Was gehört zu diesem ganz großen Schmerz gerade jetzt? Und die Erfahrung zu machen, dass Gefühle sich immer wieder verändern, immer wieder und immer wieder. Und da liegt die Hoffnung, die Trauer oder der Verlustschmerz, so wie sie jetzt gerade ist, bleibt nicht so, wie es jetzt ist. Es gibt immer wieder Veränderung.
Ja, viele, die zu uns kommen, haben immer Fragen schon mal, was ist richtig und was ist falsch und holen sich fast schon sowas wie eine Erlaubnis bei uns, wie sie oder das richtig in Anführungsstrichen trauern. Und da sagen wir auch immer, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nur die eigenen Trauer, aber die kennt man ja nicht, weil man vielleicht das erste Mal überhaupt damit in Kontakt gekommen ist, ne? Und das macht es halt eben auch so schwierig, finde ich, für viele, dass sie ja sich irgendwie erstmal unsicher fühlen, weil sie sich selbst gar nicht mehr wiedererkennen und überhaupt nicht mehr so reagieren, wie sie sonst immer reagiert haben. Also alle Mechanismen, die man so in seinem Leben hatte, die funktionieren plötzlich nicht mehr. Und das sorgt erstmal ja für diese Unsicherheit. Und die können wir in unserer Trauerbegleitung doch erstmal auch den Menschen ganz gut nehmen, indem wir auch erklären, was Trauer eigentlich bedeutet.
Ganz genau. Und mir kommt in den Sinn gerade der Titel dieser Sendung, das ist so zutreffend. Alle Tassen im Schrank? Fragezeichen. Mit solchen Gefühlen kommen manchmal Menschen hierher und sagen, ich verstehe mich gar nicht mehr. Ich reagiere ganz anders als sonst. Ich breche in Tränen aus oder ich kann enge Plätze oder ich kann nicht mehr im Bus sitzen oder Bus fahren, weil es mir zu eng ist, unter fremden Menschen zu sein. Und dann hat man das Gefühl, bin ich noch richtig? Und kommt so eine Angst manchmal auch auf, bleibt das jetzt für immer so? Bin ich jetzt verrückt geworden oder bin ich dabei, verrückt zu werden? Und da passt das wunderbar, habe ich, das sagen manche Menschen tatsächlich genauso, habe ich überhaupt noch alle Tassen im Schrank? Und dann ist es genau wichtig, was du eben gesagt hast, dass jemand sagt, das ist alles ganz normal. Es ist anstrengend, es ist schmerzhaft, es ist auffühlend, es kostet wahnsinnig viel Energie und es ist völlig normal.
Ja, und auch dieser Nebel im Kopf. Also ich hatte das ganz stark am Anfang, dass ich wirklich, mein Gehirn war irgendwie wie vernebelt. Also das hat ganz lange gedauert, bis sich auch dieser Nebel wieder gelichtet hat. Also die Trauer und dieser Schmerz und all das, was wir empfinden, setzt sich halt eben auch auf den Körper ab. Und es gibt ganz viele körperliche Symptome, die auch dazukommen, wo man natürlich auch Angst hat. Boah, jetzt werde ich irgendwie krank darüber oder was passiert dann mit mir auch körperlich? Und das ist halt auch, die Trauer sucht sich dann die Ausdrucksform über den Körper. Und da versuchen wir eben auch körperlich im Grunde mit zu arbeiten und den Körper mit einzubeziehen und zu gucken, was ist da los und wo äußert sich welches Gefühl oder welcher Schmerz. Und ja, dann, also ich erzähle ganz oft davon, dass ein bisschen Bewegung auch ganz gut tut, wie zum Beispiel spazieren gehen, an der frischen Luft sein, einen Schritt nach dem anderen zu machen, genauso wie auch der Trauerprozess ein Prozess ist, wo es darum geht, Schritte zu machen, nacheinander, ganz kleine Mini-Steps. Also das reicht schon, wenn ich sagen kann, ja, ich bin heute aus dem Bett aufgestanden. Das habe ich schon geschafft. Toll. Also das sind ganz kleine Schrittchen, die man in diesem Trauerprozess machen darf. Also Trauer hat einfach auch ein eigenes Tempo. Das kann man nicht parallel setzen zu dem, was man früher gemacht hat oder der Alltag, der plötzlich auch an einem vorbeirauscht. Man ist irgendwie auch in so einer ganz anderen Zeit gefangen, glaube ich.
Und gleichzeitig gibt es wieder Verpflichtungen im Leben und unterschiedliche Lebenssituationen. Die meisten Menschen sind ja berufstätig. Und dann ist es schwer, wenn man nicht schlafen kann, wenn man Einschlafstörungen hat, wenn man unkonzentriert ist, wenn man vergesslich wird. Man kann sich nicht mehr auf das verlassen, worauf ich immer früher konnte. Das war selbstverständlich und das macht unsicher. Und natürlich ist es dann auch wichtig zu gucken, wir alle sind auch irgendwo Angehörige. Und wie ist es mit meinem Arbeitsplatz? Gibt es Verständnis dafür oder muss ich krankgeschrieben sein? Eigentlich ist nämlich in einer Situation, wo die Normalität zersprengt ist. Ich bin jetzt bei deiner Vase, bei dem Bild und deiner Vase. Und plötzlich ist es dort in meinem Leben und gleichzeitig muss das Leben irgendwo auch weitergehen. Und wenn das etwas ist, was die ganze Familie zum Beispiel betrifft, dann ist das ganze Familie ein Alarmbereitschaft. Und manchmal ist der Arbeit der einzige Ort, wo alles so geblieben ist, wie es vorher war. Alles anders ist anders. Und das ganze Familiengeschehen oder Umgang mit Angehörigen, alles in chaotischen Prozessen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ich da sozusagen einen Anker finde. Und es ist wichtig zu gucken, wie können Menschen in Arbeitssituation bleiben, so dass sie arbeitsfähig sind und aber mit Aufgaben, die sie vielleicht gerade mal jetzt anders machen oder andere Bereiche übernehmen als vorher.
Ja, dass man auch ein bisschen für sich schaut, einerseits das vielleicht auch bespricht am Arbeitsplatz, und gleichzeitig guckt, wie viel kann ich mir zutrauen und wie viel ist es auch gut, dass ich mir zutraue und dass ich mir meine Routinen erhalte, die mir auch Struktur geben.
Ganz genau. Und es gibt hier auch den Schwerpunkt Trauer am Arbeitsplatz. Und das ist was ganz Wichtiges, weil es gibt Sicherheit, dass ich diesen Ort habe und das ist manchmal auch die Existenzsicherung ganz einfach. Und gleichzeitig, das ist die große Herausforderung, langsam kommt es auch in den großen Unternehmen an, dass es ein Riesenthema ist. Wie sozusagen gehen wir den trauernden Mitarbeitenden um? Und wir sind alle Angehörige. Auch wenn jemand einen kranken Angehörigen begleitet oder in einer Pflegesituation ist, ist es wichtig zu gucken, wie können wir einen guten Mitarbeitenden bei uns in der Firma halten? Und was müssen wir jetzt erstmal für eine gewisse Zeit verändern, dass dieser Mensch diese private Situation erstmal bewältigen kann und damit besser zurechtkommen kann und auch zu gucken, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es. Und das ist langsam angekommen, dass die Firmen und Unternehmen sozusagen bei uns auch anrufen und auch dort sterben Mitarbeiter und auch plötzlicher Tod ist dort häufig der Fall. Also das kennen wir alles. Und dann ist es natürlich auch für den Chef oder Leitungskraft wichtig zu gucken, wo kriege ich erstmal für mich Unterstützung, dass ich mich ein bisschen sortieren kann. Was sind jetzt meine Aufgaben? Was könnten wir hier machen? Was wäre jetzt gut für die Mitarbeitenden? Und das in die Wege zu leiten. Und oft sind sie auch selbst mit betroffen. Es kann so eine Situation sein, dass der Firmeninhaber plötzlich einen Leitungsassistenten verliert, weil der Suizid begangen hat. Das ist ganz viele unterschiedliche Themen, die dann auch passieren. Und dann ist es wichtig, dass es ein Thema in Unternehmen und Arbeitswelt überhaupt wird. Sei es soziale Einrichtungen natürlich auch. Schulen, Kitas, was auch ein großes Thema und Schwerpunkt bei uns ist. Oder bei den Einrichtungen, bei der Eingliederungshilfe. Das heißt, Menschen, die Menschen mit kognitiven Einschränkungen begleiten und betreuen. Ein ganz großes Thema. Wie können wir mit Kindern über Tod und Sterben sprechen? Was verstehen Sie überhaupt? Wie trauern Sie denn überhaupt? Was ist richtig? Was ist falsch? Ist da besonders empfindsam? Und natürlich auch bei der Eingliederungsbereich. Wenn Menschen mit geistiger Behinderung trauern, wie können wir sie begleiten? Wie trauern sie eigentlich? Auch da gibt es viel zu lernen. Und das sind auch die Inhalte, wenn wir jetzt ein bisschen auf den Bereich gucken, Fortbildung, Schulungsangebote, auf diesen Bereich sind wir auch tätig. Und es gibt so Anfragen, die immer wieder regelmäßig kommen, aber auch immer in Akutsituationen sozusagen zu gucken, was braucht dieses Team, was braucht diese Einrichtung, was braucht diese Wohngruppe zum Beispiel oder diese Kita-Team.
Was kann ich denn in einer Leitungsposition machen oder auch als Teammitglied, wenn ich meinem Team etwas Gutes tun möchte in der Situation?
Das Thema möglichst schnell aufgreifen, das besprechbar zu machen, das ist der erste Schritt. Dass es nicht irgendwie lange dauert und irgendwie gibt es denn so einen berühmten Flurfunk, man weiß irgendwas, man hört irgendwas. Oder auch in den Gitter-Einrichtungen zum Beispiel, es ist ganz wichtig, dass darüber gesprochen wird, dass die Mitarbeiter eine Möglichkeit bekommen, informiert zu werden, aber auch über Gefühle sich zu äußern. Was brauche ich jetzt? Was brauchen wir hier? Welche Aufgaben gibt es? Wie können wir jetzt für die Kinder da sein? Wie begleiten wir deren Eltern? Kinder versterben manchmal auch oder häufiger entweder an Erkrankungen oder es gibt Unfälle. Und dann ist es erstmal natürlich eine ganz schwierige Situation. Was ist jetzt hier richtig? Was ist jetzt sozusagen meine Handlungsoption? Und dann ist es je nach den Arbeitsbereich wichtig zu gucken, welche sind die ersten Schritte? Und das Wichtige ist wirklich erstmal die Menschen zusammenzubringen. Trauer braucht Gemeinschaft und Trauer braucht Austausch, dass die Mitarbeitenden voneinander auch wissen, wer fühlt sich hier wie oder wer ist wie betroffen. Und dann kann man gucken, welche Unterstützungsmöglichkeiten müssen wir jetzt mal entwickeln und wer kann was übernehmen. Oder wir können zum Beispiel auch sagen, ich schaffe es im Moment gerade nicht, ich habe selber eine Situation, privater Art zum Beispiel.
Ja, gibt es für den Arbeitsplatz, also neben Zeit, neben Raum. Ich kann mir vorstellen, dass ja vielleicht auch eine Sprache erstmal zu finden. Menschen haben ja auch unterschiedliche Worte zur Verfügung oder zeigen sich unterschiedlich mit Sprache. Gibt es andere Ausdrucksformen, Rituale, die man einfach umsetzen kann?
Das gibt es, aber Sie haben gerade von Sprache oder wir haben auch über Sprachlosigkeit in solchen Situationen gesprochen. Es ist erstmal wichtig, Worte dafür zu finden. Und zwar die Dinge bei den Namen zu nennen und nicht versuchen, etwas leichter zu machen. Das wäre nicht in Ordnung, weil wir können Schmerz und Betroffenheit nicht leichter machen. Und deswegen ist es so wichtig, weil dass wir die richtigen Worte benutzen, dass jemand verstorben ist. Und auch bei Kindern, auch bei Menschen mit geistiger Behinderung. Sonst können sie sich nicht lernen, dazu sich zu verhalten und Fähigkeiten zu entwickeln. Und wie komme ich damit zurecht? Wie kann ich damit jetzt weiterleben?
Ja, bei Kindern ist es ganz wichtig, nicht zu sagen, weiß ich nicht, Oma ist eingeschlafen oder sowas. Das ist ja auch so ein Beispiel, ne, dass man das abmildern will und von Einschlafen spricht, aber dann wird das Kind nicht mehr abends ins Bett wollen, also weil es Angst vorm Einschlafen hat. Also auch da ruhig offen sprechen. Und auch die Namen des Verstorbenen nennen. Das habe ich auch erlebt, dass man dann wird irgendwie darüber gesprochen, als wenn das so eine Sache wäre. Und es gibt kein darüber zu sprechen, sondern sprich den Namen aus. Also
Sprache und Kommunikation darüber ist ein ganz, ganz großes Thema und ein schwieriges Thema nach wie vor mit der Thematik Sterben, Tod und Trauer. Dass wir wenig Sprache haben und wenig irgendwie auch, weil es ein Tabuthema ist. Das Themenkomplex ist ja nach wie vor für die meisten Menschen ein ganz schwieriges, angstauslösendes Thema. Und das verstehe ich inzwischen sehr gut. Ich setze es sogar voraus, wenn ich irgendwo in Einrichtung gehe, dass da Chaos herrscht, dass da ganz viele Ängste da sind, weil es ganz normale Reaktionen sind. Und wenn wir dann miteinander die Erfahrung machen, wir können aber das benennen lernen, worüber wir hier sprechen und was hier passiert ist. Und das tut uns auch gut und es ist wichtig, dass wir das beschreiben können und dass wir gucken können, unsere eigenen Gefühle benennen zu lernen. Mhm. Und das ist bei großen Menschen und kleinen Menschen genauso wichtig.
Ja, ich denke mir gerade, Menschen trauern ja sehr unterschiedlich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, gerade so am Arbeitsplatz, man kennt sich vielleicht nicht so gut oder die Menschen kennen sich unterschiedlich gut oder schlecht, sind verschieden stark in Kontakt, dann frage ich mich, wie kriegt man diese Vielfalt unter einen Hut?
Na, das ist immer, denke ich, in Arbeitsbereichen ist es immer eine Chefsache erstmal. Die Leitung geht vor und gibt sozusagen vor, was ist hier erwünscht, was für eine Trauerkultur wäre ein schönes Begriff, wenn das mehr sozusagen auch das, wenn wir dazu kommen, dass es auch so zu benennen, dass es ein Prozess ist, dass wir ganz viel lernen können und dass wir wissen müssen, wer sich was wünscht und was vorstellt. Wir haben ja viele Menschen hier in Begleitung, die in Arbeitssituationen sind und manche sagen zum Beispiel, ich muss mit meinem Chef vorher sprechen, wenn ich wiederkomme, weil ich will nicht, dass alle in mein Zimmer kommen. Ich habe Schwierigkeiten, ich weiß nicht, wie es mir gehen wird. Und ich möchte erstmal, dass ich nicht angesprochen werde. Und ich gucke erstmal, ich mache meine Arbeit und das ist das, was ich erstmal schaffen will und gucken will, wie ich das überhaupt schaffen kann. Und dann gucken wir gemeinsam, was vielleicht jetzt anders ist oder sein könnte. Und Menschen sind unterschiedlich, auch das Umfeld reagiert unterschiedlich. Manche Menschen sind einfach, sie wollen ganz viel wissen und fragen ganz viel und das ist vielleicht ganz belastend für den Betroffenen gerade. Und die trauernden Menschen haben die ganz große Aufgabe, in ihrer schwierigen Situation eigentlich den anderen ein bisschen so eine Aufklärung zu betreiben. Wie ist es gut, der Umgang mit mir? Was tut mir gut, wenn man das und das sagt? Und nicht immer, wie geht es dir? Das kann ich gar nicht genau beantworten. Dann bin ich immer wieder in meinem Karussell sozusagen. Und das tut mir nicht gut, weil ich muss es immer wieder mehrfach beantworten. Und es ist nicht immer besser. Wodurch sollte sich das jetzt auch so schnell geändert haben?
Ja, das ist wirklich ein Problem. Wie geht es dir? Das ist so dahergesagt, aber das hat für einen Trauernden, ist das richtig doof, das zu hören. Also wie soll es einem schon gehen? Und der geliebte Mensch, der bleibt ja tot. Also das ist ganz schwierig. Also da sollte man sich... ja, wenn überhaupt, dann vielleicht, wie geht es dir jetzt gerade in diesem Moment oder so, ne? Wie geht es dir heute? Aber das ist ganz, ja, finde ich eigentlich doch eine blöde Frage.
Ja, und das hat viel damit zu tun, natürlich auch der Umgang, in welcher Beziehung stehen wir zueinander. Und Sie haben vorhin gesagt, Arbeitsplatz und Situation ist was Besonderes. Viele Menschen kennt man gar nicht so persönlich oder gar nicht privat. Und dann ist es wichtig, auch da zu gucken, was passt hier rein. Und dafür, es gibt ja Möglichkeiten, auch dazu Seminare oder Fortbildung zu machen, was eine Kollegin von uns anbietet, zu gucken, ja, wie könnten wir das angehen? Was würden wir erstmal sozusagen installieren und probieren und selber lernen und dann gucken, wie wird das besser? Und einfach die Menschen auch immer einbeziehen. So, dass die Kolleginnen oder Mitarbeitende voneinander wissen, was hier passiert ist und was wollen wir jetzt verändern? Was könnte bei uns eine gute, in professionellen Kontext passende Trauerbegleitung sein. Als wir, als Kollegin oder als Chef.
Ja, jetzt waren wir gerade schon bei dem Thema, wie ist diese Frage, wie geht's dir oder wie geht's dir gerade? Gibt es Tipps, wie man sich gut verhalten kann im Umgang mit trauernden Menschen? Also ich denke gerade, so ein Klassiker ist ja auch vielleicht, es gibt einen Menschen in einer schweren Phase mit vielleicht einer schlimmen Diagnose, einem Trauerfall, der die sich eigentlich viel mehr wünscht, gerade Unterstützung bräuchte und dann in der Praxis aber vielleicht viel weniger bekommt, weil die Menschen so befangen sind. Wie gehe ich mit der Person richtig um? Wie kann man es denn gut machen?
Erstmal offen und ehrlich zu sein. Authentisch sein und wenn ich unsicher bin, das zugeben, ich weiß es gar nicht, wie es dir geht, darf ich überhaupt danach fragen? magst du mir was erzählen? Wäre eine ganz einfache Möglichkeit. Nicht mit der Tür sozusagen ins Haus fallen, sondern ganz gut beobachten, wahrnehmen, offen sein dafür. Ich glaube, das ist immer die Bereitschaft zur persönlichen Auseinandersetzung, ist immer der erste Schritt. Und dann fällt uns schon auch was ein. Und wenn wir gut wahrnehmen können, dann haben wir ja auch ein Gefühl, wer ist oder steht hier mir gegenüber und was passt vielleicht zu dieser Situation. Und zugeben, dass man unsicher ist, dass man vieles nicht weiß.
Ja, ich habe es auch erlebt, dass Angehörige ganz oft das Beste wollen für ihre Trauernden. Und also Trauernde sind ja oft so, was brauchst du, was kann ich tun? Und die wissen es nicht. Die sind so mit sich und ihrer Trauer selbst überfordert, dass sie eigentlich auch gar nicht sagen können, ich brauche dieses und jenes und das und das und das. Nein, es funktioniert nicht. So, also wissen dann die Angehörigen aber manchmal schon besser, was für denjenigen gut ist, und drücken das dann praktisch so drauf. Da drücken den Trauernden irgendwo hin zu auch Entscheidungen. Und ich versuche auch immer zu sagen, ja, große Entscheidungen nicht unbedingt jetzt treffen in dieser Anfangsphase von Trauer, wenn es nicht unbedingt sein muss, weil man einfach noch gar nicht so richtig in der Lage ist, die ganzen Konsequenzen irgendwie auch zu tragen. Oder also manche sagen dann, ja, weil meine Angehörigen haben gesagt, ich soll doch jetzt schon den Kleiderschrank ausmisten von meinem Mann oder sonst irgendwas, und ich kann das aber noch nicht. Und da gibt's ganz oft auch so Differenzen. Und da möchte ich auch sagen, also auch wenn Trauernde das noch nicht selber wissen, sie sind ja im Prozess, das herauszufinden. Und manche Dinge müssen nicht sofort sein. Also alles hat immer viel mehr Zeit, als das da immer so gedrängt werden muss. Und dieser Prozess des Herausfindens, was mache ich eigentlich und wann bin ich selber bereit, zum Beispiel den Kleiderschrank aufzuräumen, das ist was ganz Individuelles. Das darf auch jeder Trauernde für sich selber herausfinden. Und das finde ich dann immer, ja, finde ich irgendwie schlimm, wenn andere da so mit ihren guten Ratschlägen kommen. Das tut keinem gut. Und da habe ich auch oft, höre ich raus, dass das dann so das Angehörige oder Freunde, Bekannte dann irgendwie so mit ihren eigenen Dingen zu tun haben und die praktisch aus ihrer eigenen Sicht das handhaben und gut Ratschläge geben. Aber da ist eben wenig Gefühl oder wenig Wahrnehmung für den anderen da. Und da eben auch ein bisschen sensibler zu sein, sich selber etwas zurückzunehmen und erstmal zu gucken, okay, ich weiß nicht, was gut für dich ist, du weißt es nicht, vielleicht finden wir es aber gemeinsam heraus und gucken mal und probieren all aus. Es ist manchmal auch ein Ausprobieren. Und dann klappen manche Sachen, manche klappen nicht, manchmal ist die Zeit noch nicht reif und dann irgendwann kommt der Punkt. Dann geht es weiter. Also auch da, sich auf diesen Trauerprozess von außen auch einzulassen, ja, finde ich auch wichtig.
Ja, ich denke gerade, wenn Sie das sagen, ne, wenn eine Person stirbt, dann denke ich mal, gibt es ja meistens mehrere Menschen, die am Trauern sind. Ich mir vorstelle, es ist von einer Person der Mann, die Frau, von der nächsten Sohn oder Tochter, bester Freund, beste Freundin. Und dann frage ich mich, wenn alle in ihrer eigenen Trauer sind, wie schafft man es gegenseitig? Weil für die eine ist ja vielleicht gerade der Zeitpunkt der richtige und für die andere genau der falsche.
Ja, das ist ja das, was du eben am Anfang gesagt hast. Mhm. Auch im Familiensystem macht sich das ja besonders deutlich, dass viele denselben Verlust haben, aber jeder ganz unterschiedlich trauert und auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse hat. Und da auch sich von seinem Partner zum Beispiel zu erwarten, dass du musst jetzt genauso trauern wie ich oder du trauerst ja gar nicht. Also das ist auch was, wo wir aufklären, dass jeder eben ganz individuelle Wege hat, damit umzugehen, und dass man das als Gegenüber auch einfach akzeptieren darf.
Und auch muss, das wäre gut.
Ja.
Und das, was du sagst, gerade auch schon beschrieben hast, dieses, meine Trauer ist immer was Eigenes, immer was ganz Individuelles, und es geht immer um Beziehung und Bindung in meinem Trauerprozess. Wer war dieser Mensch für mich? Was fehlt jetzt schmerzlich von meinem Leben? Welche Zukunftsängste vielleicht auch auftauchen, weil meine Zukunft plötzlich ganz anders aussieht als ein Moment vorher.
Und auch unterschiedliche Rollen, die wir plötzlich ausfüllen, ne? Also ich habe ja auch, weiß ich nicht, wenn meine Rolle die Tochter ist und mein Vater stirbt, dann bin ich plötzlich bin ich keine Tochter mehr? Bin ich kein Kind mehr.
Dann bin ich kein Kind mehr.
Wille. Genau. Aber wenn der Vater gestorben ist, muss ich aber vielleicht für meine Mutter die Rolle meines Vaters mit übernehmen, indem ich mit den Finanzen gucke, wie es irgendwie geregelt wird und so weiter. Also Rollen verschieben sich und
müssen manchmal neue Fähigkeiten gelernt werden. Mhm. Und diese Rollenzuschreibung ist manchmal sehr schwer, weil die Angehörigen haben auch unterschiedliche Erwartungen aneinander, Hoffnungen und Wünsche. Und wichtig ist wirklich so das Gespräch und Austausch darüber. Und akzeptieren, lernen, dass wir alle unterschiedlich trauern. Wir trauern um diesen einen Menschen und wir trauern alle ganz unterschiedlich. Und wie leben wir das im Alltag? Es geht schlecht ohne Worte und Austausch. Und dann diese Akzeptanz, du bist so wütend, es gibt Menschen, die sind ganz lange ganz unglaublich wütend, ganz voller Wut. Und dann gibt es Menschen, die gehen sehr in die Trauergefühl und weinen ganz viel und können nicht viel machen. Meistens die Menschen, die in den Wut gehen, das Wut ist eine ganz große Kraft, die handeln und machen ganz viel und tun ganz, ganz viele Dinge auf einmal. Und das zu verstehen und gegenseitig akzeptieren zu lernen, das ist dein Weg und mein Weg ist das andere. Und wenn wir aber das gemeinsam bewegen, dann ist es besser für uns alle. Und auch das braucht oft Begleitung und Gespräch, zu akzeptieren. Und es ist nochmal was anderes in so einer Familiensituation. Wir sind alle zu Hause und jetzt ist eine zentrale Person hier verstorben. Und wie sprechen wir jetzt überhaupt miteinander? Weil die Rollen verschieben sich ganz schnell und dann findet man sich kaum mehr zurecht. Und dann ist es gut, in so einer anderen Setting zu gucken, wir hören erstmal voneinander, ganz neutral, was empfindet sie, was findet er und welche Vorstellungen gibt es und welche Ängste gibt es und Unsicherheiten es gibt. Das ist immer eigentlich das, worum es geht. Was macht mich unsicher? Und wie lebe ich überhaupt mit dieser Angst? Morgens, wenn ich aufwache, dann weiß ich, der Tag ist verloren. Oder manchmal habe ich das Gefühl, okay, jetzt starte ich mal in den Tag, wie du vorhin auch gesagt hast. Und das macht das Zusammenleben auch schwierig an vielen Stellen. Verständnis zu entwickeln. Akzeptanz.
Ja, was mir einfällt dazu, ist auch gerade, wo wir über Familiensysteme gesprochen haben, die Frage, wie geht man eigentlich um mit zum Beispiel den bestimmten Daten, Geburtstagen, Sterbetagen, oder auch der Frage, was braucht eine Familie eigentlich auch gerade, wenn es um ein Betrauern geht. Kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Es ist ein Elternteil, es ist ein Kind, es ist eine ältere Schwester, ein älterer Bruder oder vielleicht auch Fehlgeburten. Das kann ja alles ganz unterschiedlich aussehen.
Ja, das, was Sie gerade beschreiben, ist auch so, dass das erste Trauerjahr, das ist ja auch nochmal sehr besonders, weil alles das, was in einem Jahr passiert, ob das jetzt Jahreszeiten sind, Geburtstage bis hin zum Todestag, das erste Mal passiert, das erste Mal ohne den Verstorbenen. Und es ist so, deswegen so wichtig, sich irgendwie darauf so ein bisschen vorzubereiten, dass das alles zum ersten Mal passiert. Und sich im Vorfeld eben vielleicht auch zu überlegen, und das machen wir auch in der Trauerbegleitung, was können wir eigentlich an so bestimmten Tagen machen? Und das ist auch ganz individuell, dass wir eben herausfinden, zum Beispiel, was haben Sie denn, als der Mensch noch gelebt hat, gerne gemacht? Und zum Beispiel mein Vater hat gerne gekocht oder sowas, dass dann die Überlegung aufkommt, naja, vielleicht kocht ihr dann das Lieblingsgericht, was der Vater immer so gerne gekocht hat und trefft euch als Familie an dem Tag und macht dieses gemeinsame Mittag- oder Abendessen. Das sind so Dinge, über die wir dann nachdenken, dass man sich einfach auch schon ein bisschen vorbereitet und dieser Tag nicht so plötzlich kommt. Und auch man auch ausprobiert, was tut einem gut, einem alleine oder in diesem Familiensystem, was hilft uns oder was können wir vielleicht auch als Ritual entwickeln, dass wir sagen, das machen wir jetzt immer so. Jeden Todestag oder auch vielleicht an den Geburtstagen kochen wir dieses Gericht zusammen. Das entwickelt sich dann auch. Aber da sind auch Rituale ganz hilfreich. Also was gibt es für Rituale, die man in der Familie hatte? Was gibt es aus der Kindheit vielleicht, was die Eltern mit einem unternommen haben? Da gucken wir so ein bisschen, was eine schöne Erinnerung ist, die man aufgreifen kann.
Ja, ich habe jetzt noch so einen Fall im Kopf. Also ich muss so denken, ich habe einmal in meiner Seelsorgeausbildung, da haben wir den Film Im Winter ein Jahr gesehen. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, da geht es so um eine junge Frau und der Bruder hat sich suizidiert und auch die Art, wie unterschiedlich die Familie damit umgeht. Und jetzt denke ich auch an verschiedene Menschen, die mir schon begegnet sind. Und diese Frage, wie ist es eigentlich für ein Kind, wenn in der Familie lange getrauert wird über das andere Geschwisterkind? Und dann frage ich, genau, ist meine Frage, die da drin mitschwingt, gibt es da was, was man gut an die Hand geben kann?
Wichtig ist natürlich in so einer Situation, es kommt ja darauf an, wie der Bruder oder Schwester gestorben ist und die Todesart spielt schon eine Rolle. Ob es plötzlich war, ob es ein Unfall war oder gab es eine schwerwiegende Behinderung zum Beispiel. Und natürlich ist es wichtig, dass dieses Kind, was da ist, auch trauerfreie Zonen leben kann, dass es Alltag leben kann, dass die ganzen Alltagssicherheiten weitergehen und dass das Kind das Gefühl nicht hat, es ist alles wie erfrorene Landschaft hier zu Hause. Und ich muss ganz vorsichtig sein, viele Kinder werden in so einer Situation viel schneller als sie sollten, Erwachsene und übernehmen Aufgaben, versuchen auch die Eltern zu trösten und das überfordert so einem Kind. Und da ist es wichtig, auch wirklich zu gucken, oder dass die Eltern auch sehr in Trauer sind und wenig vielleicht dann die Bedürfnisse des anderen Kindes wahrnehmen können. Und das ist belastend natürlich. Und eine schwierige Situation für das Kind, das da ist. Und solche Situationen begleiten wir hier auch. Und dann ist es auch wirklich gut zu gucken, dass wir gemeinsames Gespräch haben mit den Eltern erstmal. Und was sie empfinden und wie äußert sie, wie verhält sich das Kind, das da ist. Beobachten ist hier auch ganz wichtig. Und gut wahrnehmen und den Mut aufzufinden, sozusagen zu gucken, wir müssen das Trauer hier zu Hause leben. Und das Kind, was da ist, sozusagen mit uns unser Leben gestalten.
Ja, wir haben ja schon so einige Fragen jetzt mit drin gehabt, die aufgeploppt sind, wie, was für Fragen stellen sich Menschen in der Situation? Fallen Ihnen noch andere ein, wo Sie sagen, das sind so welche, die Menschen, die zu uns kommen, häufig beschäftigen?
Ganz unterschiedliche. Natürlich ist es erstmal der Schmerz und sozusagen Ausdruck für die Gefühle und für die Gedanken. Welche Gedanken habe ich? Und unterschiedliche Gefühle, häufig gibt es, weil Sie den Thema Suizid angeschnitten haben, das ist ja ein ganz besonderes Thema, was ganz viele besonders widersprüchliche Gefühle hinterlässt. Und häufig entweder Schuld oder Schuldgefühle in jedem Fall. Und dass es diese Antwort oder überhaupt Antworten auf diese eine furchtbare Wort gibt. Warum? Wie kann ich das hinnehmen, akzeptieren, damit leben lernen? Und wie ich beschäftige mich viel damit. Warum eigentlich? Und das lässt sich nicht wirklich eindeutig beantworten, sondern es ist wieder vielleicht so ein Annähern dessen, was passiert in mir und was sehe ich, was verstehe ich. Dann geht man viel natürlich Erinnerungen nach. Was war vorher? Was waren die letzten Zeiten? Was waren die letzten Momente? Hat man was versäumt? Haben wir was übersehen? Habe ich was übersehen? Und das macht ganz schwere Gefühle, ganz widersprüchliche Gefühle und auch viel Wut. Warum hast du mich allein gelassen? So, das ist ein sehr großes emotionales Paket mit ganz unterschiedlichen Kräften, die da hart miteinander in Kontakt kommen.
Ja, Sie waren ja vorhin bei, ne, wo geht die Energie hin? Körper, wo muss die raus? Und da dachte ich gerade, als Sie das gesagt haben, das sind dann ja so ganz verschiedene Energien, die miteinander am Ringen sind.
So ist es. Trauer ist so ganzheitlich. Es erfasst den ganzen Menschen in körperlich, also Verhalten, Denken und Fühlen verändert sich erstmal. Und natürlich ist der Körper auch eine Möglichkeit, ganz viel sozusagen zum Ausdruck zu bringen. Trauer ist was Leibhaftes, sagen wir immer hier, weil es unterschiedliche Symptomatiken gibt. Es gibt Herzschmerzen, es gibt Kopfschmerzen, es gibt unterschiedliche Bereiche, die man vielleicht vorher schon als seinem Leben gekannt hat. Das ist so meine Schwachstelle oder dann kommt die Ergeltung oder irgendwas. Oder schwerwiegendere Geschichten, dass jemand auch wirklich Herzschmerzen entwickelt. Oder
Atemnot haben auch viele. Ja. Es sitzt irgendwie was Schweres auf der Brust oder auch dieser Trauerrucksack, ne? Die gebeugte Haltung, immer Rückenschmerzen. Also diese ganzen auch Sprüche, die man dazu so sagt, ne? Die sind tatsächlich dann auch, wenn man darauf achtet, richtig körperlicher Natur.
Ja.
Und dass es wichtig ist, in unterschiedlichen Lebensbereichen versuchen zu schauen, was tut mir jetzt gut. Und nach wie vor, wir Menschen sind soziale Wesen und wir sind aufeinander in solchen Situationen angewiesen. Trauer braucht Gemeinschaft. Welche Menschen tun mir gut? Und viele Trauernde, das finde ich phänomenal, wie schnell sie erkennen und lernen müssen. Mit welchen Menschen rede ich über was? So, das manchmal sind auch Freundschaften, gehen auch manchmal auseinander, weil alle meine allerbeste Freundin hat überhaupt keinen Kontakt mit mir gehalten. Sie ruft mich nicht an, sie antwortet auf meine E-Mails nicht. Ich verstehe nicht, was passiert ist. Warum tut sie das nicht? Und manchmal gibt es aber auch die Bewegung in die andere Richtung, dass Menschen, die, wir haben mal dies und das gemeinsam gemacht oder mal eine Reise oder irgendwie uns durch Hobbys oder Freizeit kennengelernt und plötzlich intensiviert sich das, weil dieser Mensch es sich traut, mit mir zu reden und zu sagen, es tut ihr leid und sie möchte irgendwie an meiner Seite sein und hält alles aus, was ich empfinde. Mein Chaos, meine emotionale Ausbrüche, mein konfusios sein und nicht wissen, was jetzt eigentlich, alles, diese ganzen Wirbelwarr und inneren Chaos, was erstmal da ist. Und bleib einfach an meiner Seite und sag, wir sortieren mal. Einfach gemeinsam Stück für Stück. Und ich bin da. Und nicht nur, dass viele Trauernde haben eine Akutsituation häufig, wenn plötzlich, so plötzlich hat dort passiert, ja, jetzt ist erstmal, es kann Intensivbegleitung da. Und dann kommt häufig so, ruf an, wenn du was brauchst. Und das tun die meisten Menschen nicht. Es wäre gut, wenn man ganz konkret wäre dann und sagen würde, weißt du was, diese Woche, ich koche Essen und ich bringe es zu dir. Ich klingele und ich setz den Dopp da auf die vor die Tür und du kannst es auch machen. Wenn du Hallo sagen machst, ist in Ordnung. Aber das mache ich jetzt. Ganz unterschiedliche Ebenen des Hilfestellungen geben. Und manche Menschen sind dann da und können zuhören oder körperlich den anderen in den Arm nehmen oder jemand sind einfach mehr für die Gespräche, weil sie gut Gefühle aushalten können. Die Palette ist sehr groß, wenn wir, die sozusagen einen trauernden Menschen begleiten, mehr verstehen und uns sozusagen auf Experimentieren einlassen und den Mut finden, den anderen nicht alleine zu lassen. Und auch wenn die Geschichten wie immer wieder und immer wieder erzählt werden, die werden ja erzählt, weil man das Gefühl hat als Trauernde, es ist noch nicht richtig angekommen. Es ist noch wirklich nicht alles angehört worden. Und weil es so wichtig ist, muss ich es auch mehrfach erzählen. Das ist so groß. Das reicht nicht bei einmal nur, sondern es ist gut, wenn ich das immer wieder, weil es gibt Gefühle, die wollen gefühlt und gesehen werden. Und deswegen werden sie viel erzählt. Und das ist wichtig, dass jemand da ist, das auch das aushält.
Jetzt denke ich gerade, die sagte, ich weiß gar nicht wohin. Ich erzähle ja immer das Gleiche wieder und es ist so wichtig. Und ich möchte ja auch, dass die Menschen, die ich mag, sich gerne mit mir treffen. Und ich habe das Gefühl, ich belaste die.
Als Trauernde. Ja, das Gefühl haben viele Trauern. Das Trauer ist sozusagen wie so ein Störfaktor in unserer Gesellschaft. Sie überfordern uns, sie funktionieren nicht mehr so wie vorher, sie sind manchmal unberechenbar in ihrem Verhalten und ich muss immer mich auch ein bisschen anpassen. Also die Begleitende muss auch Anpassungsleistung mitbringen und mit dieser Veränderung versuchen mitzugehen. Und das ist auch anstrengend. Das ist richtig. Und dennoch ist es so, wenn, und hier sind wir wieder auf der Beziehungsebene, welche Beziehung haben wir zueinander? Was können wir aushalten? Was können wir lernen? Was können wir besprechbar machen? Damit wir einander ein Stück weit besser verstehen. Und wieder auch etwas miteinander erleben. Auch das ist ein wichtiger Teil, sozusagen. In welchen Bereichen lebe ich mit meiner Trauer? Wo lebe ich meine Trauer aus? Und diesen Bereich versuchen auch zu vertiefen und zu erweitern. Aber nicht mit dem Motto Ratschläge, ich spreche das jetzt schon so aus, nach dem Motto, ich sage dir, was du machen musst. Trauernde Menschen erzählen sehr, sehr oft, ich muss dies und das, ich muss jetzt rausgehen, ich muss ein Hobby, ich muss weniger arbeiten, ich muss. Und das ist ein ganz schwieriges Wort in so einer Situation, wo man akut trauernder ist, weil man muss so unendlich viel und so viele Dinge, die ich überhaupt nicht will. die ich mir nie ausgesucht habe.
Da kommt das Thema Selbstfürsorge ganz groß rein. Also Trauer kostet ganz viel Kraft und ich muss mich ja schon mit mir und mit meinem neuen, durcheinander geratenen Ich auseinandersetzen. Und dann habe ich dieses ganze Muss hier und Muss da und hier Einflüsse von außen und das Gerede von außen. Also da kommt eine ganze Menge, was auf einen so reinprasselt. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch Selbstfürsorge zu betreiben. Und das haben auch viele nicht gelernt. Viele haben auch vielleicht jahrelang ihr Liebsten gepflegt und waren immer nur für den anderen da, haben sich selbst vernachlässigt. Und dann stehen sie plötzlich da und wissen gar nicht mehr, wie Selbstfürsorge überhaupt geht, wie es überhaupt, wie sollen sie sich selber etwas Gutes tun in dieser Situation? Und da versuchen wir auch hinzugucken und zu schauen, was bedeutet denn eigentlich Selbstfürsorge? Und was bedeutet es, irgendwo Inseln zu haben, um Kraft zu tanken? Weil ich kann ja auch nicht 24/7 trauern. Dann würde man ja verrückt werden. Also brauchen wir in diesem ganzen Trauermeer auch irgendwo so ein paar kleine Inseln, auf die wir uns mal für einen Moment zurückziehen können, um mal Luft zu schnappen und mal wieder irgendwie zu Kraft zu kommen und da auch herauszufinden, was tut mir eigentlich gut. Das wissen ganz viele nicht.
Ja, oft muss es auch gelernt werden.
Ja.
Was sind Kraftgeber für mich? Woher nehme ich meine Kraft eigentlich? Was weiß ich von mir? Was weiß ich aus meiner Vergangenheit? Menschen, die bereits so eine Trauererfahrung haben, haben manchmal eher so ein Ideen. Das war damals gut, aber jetzt passt das überhaupt gar nicht, weil der Mensch, um den ich jetzt trauere, wir hatten ganz andere Beziehungen und Bindungen zueinander. Aber ich habe diese Erfahrung schon mal gemacht. So. Und auch die Erfahrung im Laufe der Zeit des eigenen Trauerprozesses, diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit, das klingt jetzt etwas kompliziert, ist aber was ganz Einfaches. Nämlich, ich lerne etwas für mich und merke, das tut mir jetzt gut. Und das heißt nicht, dass ich jetzt, um mal ein bisschen bei der Ritual auch nochmal reinzuschauen, jeden Abend irgendwie eine Lampe oder Kerze anzünde, so, oder jede Woche eine Blume in die Vase stelle, sondern das ändert sich immer wieder. Jetzt hilft es mir. Anfangs ist es ganz toll, wichtig und Wärme und Licht und sowas. Und jetzt blicke ich ein bisschen weiter über meine Wohnung hinaus. Wie ist mein Leben jetzt? Was möchte ich überhaupt für mich? Sich da auch heranzutasten und immer wieder zu gucken, welche Menschen tun mir gut. Und danach ein bisschen zu orientieren. Und dann mache ich auch positivere Erfahrungen, wie Menschen mit meiner Trauer umgehen und mit mir umgehen können.
Ja, ich dachte gerade, vielleicht heißt es in beide Richtungen neugierig und experimentierfreudig bleiben, sowohl als begleitender Mensch als auch als trauernder Mensch.
Das klingt gut. Das wäre sicherlich sehr schön und sinnvoll. Und das, was viel auch in der Trauer, das hatten wir noch gar nicht, aber bei diesem Zusammenhang kommt mir gerade der Gedanke, was so schwer in der Trauer ist. Bindungen und Beziehungen sind so wichtig für uns. Und wenn ein geliebter, sehr bedeutsamer Mensch verstirbt, dann gerät auch meine Weltsicht auch in Bewegung und in Chaos. Und oft wird der Sinn sehr brüchig. Und kommen diese Fragen, ja, was mache ich hier eigentlich? Bin ich in einem Arbeitsbereich, was irgendwie gut ist für mich? Oder brauche ich eigentlich ganz was anderes? Welche Menschen sind in meinem Leben? Und wie sind sie eigentlich? Wie sind sie eigentlich miteinander verbunden? Und auch dieses, ohne diesen Menschen, diese unglaubliche Verlustschmerz, will ich eigentlich gar nicht. So will ich gar nicht leben. Das heißt nicht, dass ich mich umbringen will, sondern ich will aber nicht so leben, wie ich es leben muss. Auch so eine innere Auseinandersetzung und viel um diese Sinninhalte. Wer bin ich jetzt ohne den anderen? Bei Paarbeziehungen ist es eine sehr, sehr wichtige Frage. Und innerhalb der Familie. Wer sind wir jetzt für eigentlich eine Familie ohne diesen Menschen? Jeder muss sozusagen, oder die Familien müssen sich neu wieder zusammenfinden. In neuen Rollen, die sich verändern, verschieben, neuen Aufgabenfeldern. Und das ganze Zeit auch mit diesen, wie leben wir diesen Verlustschmerz, wie leben wir diese Trauer? Jeder für sich, aber auch miteinander. Und wir gehen jetzt wieder entgegen, weil wir vorhin über die erste Jahr so gesprochen hatten, Weihnachten, Silvester entgegen, das sind für viele trauernde Menschen Horrorvisionen. Was soll ich bloß machen? Ich kann doch jetzt nicht irgendwie... Oder in den Familien machen wir es wie immer. Und jemand sagt, nein, das gibt's ja. Das gibt's ja gar nicht mehr. Und wirklich zu gucken, was ginge denn, was würde denn zu uns jetzt wohl passen? Und nicht mit diesen Erwartungen, das muss jetzt irgendwie schön werden, sondern nein, wir gucken eine Art Experiment und sammeln zusammen, wer sich was vorstellen wird. Und manchmal ist es ganz was anderes als vorher. Weil es erstmal das erste Mal nicht anders geht. Weil es das andere zu schmerzhaft ist.
Ja, und auch das kann sich entwickeln. Also das eine Weihnachtsfest muss nicht so sein wie das davor. Also das kann auch von Jahr zu Jahr anders werden, wieder neu ausgehandelt werden, weil sich das auch wieder verändert hat.
Ja, ich dachte gerade, als Sie das sagten, mit auch der Sinnfrage, will ich eigentlich noch so leben? Man übernimmt andere Rollen. Vielleicht gibt es gar nicht so die Zeit, um zu trauern und dem nachzuspüren, weil im Außen noch so viel zu regeln ist, was mit dem Erbe ist, Familienbetrieb, was alles dranhängen kann. Und ich dachte, da passieren so viele Dinge parallel. Und dann musste ich an ihr Nebel im Kopf denken und dachte, ein bisschen geht's mir auch so, dass ich so viele Fragen, die ich ihnen stellen wollte, mitgebracht und denke auch, die verschachteln sich so und werden so ein großes Knäuel und dachte mir, das liegt wahrscheinlich auch so in der Natur der Sache.
Ja, ich glaube, so eine Verlustsituation ist schon ein bemerkenswertes, großes Geschehen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und es ist gut, wenn man nicht alleine ist, wenn Menschen da sind, die diesen Mut aufbringen und diesen Willen. Ich verstehe dich nicht, aber ich halte das aus. Es ist in Ordnung. Das wäre eine wunderbare Unterstützungsmöglichkeit. Einfach zu sagen, ich verstehe das jetzt alles gar nicht, aber es ist in Ordnung. Ich bin hier. Das wäre ein Erlaubnis sozusagen, ja, ich darf jetzt das so leben, wie ich das gerade leben kann. Und auch, dass die Auseinandersetzung mit der Sinnlosigkeit, also brüchig werden vom Sinn, ist für viele Angehörige oder Freunde sehr schwieriges Terrain. Weil man Ängste bekommt, jetzt braucht sie irgendwie professionelle Hilfe oder gibt's da suizidale Gedanken. Und über Sinnlosigkeit oder dass der Sinn gebrochen ist, darüber zu sprechen, ist für viele Menschen ganz wichtig und dass es auch so ausgesprochen und ausgehalten wird.
Und dann frage ich mich, wenn Sie das sagen, schafft es denn zu Ihnen? Ne? Also diesen Raum zu finden, wo das sein darf, wo das gehalten wird, das ist ja gar nicht so einfach. Und ich nehme das so wahr, dass so Tod, Sinn, Krisenverlust, das ist ja immer noch etwas, was auch viel tabuisiert wird und ist, wo es gar nicht so leicht ist, vielleicht einen Ort zu finden, wo drüber gesprochen werden kann. Und dann frage ich mich, wie kann das gelingen, zur richtigen Zeit an die richtige Stelle zu kommen und die Unterstützung, die die Person dann braucht, in die Wege zu leiten?
Das ist sicherlich sehr unterschiedlich. Und Menschen kommen über ganz unterschiedliche Wege zu uns und viel über sozusagen Weiterverweisung durch andere soziale Einrichtungen und aber auch durch Menschen, die hier waren, die Freundeskreis dazugehören oder wie gesagt auch andere Gesundheits der Arzt oder Frauenarzt oder was auch immer oder Therapeuten. Viele Therapeuten schicken Menschen zu uns. Das ist etwas, was häufig vorkommt und wir manchmal wundern wir ein bisschen darüber und andererseits, Trauer ist ja keine Krankheit. Trauer ist keine psychische Störung, ganz im Gegenteil. Es ist eine sehr gesunde Reaktion auf eine Krisensituation. Und
wie die Leute zu Ihnen kommen.
Wie die Menschen zu uns kommen und über ganz, ganz viele unterschiedliche Wege. Und viele jüngere Menschen gucken einfach ins Internet oder gucken Hamburg Trauer, was gibt es da, was finde ich da. Und die meisten Menschen rufen ja erstmal bei uns an und melden Bedarf. Und dann wird ein Telefongespräch erstmal geführt und dann Termin vereinbart. Und ein bisschen geklärt, was ist passiert. Das ist schon uns wichtig zu wissen, dass wir gucken, wie akut ist die Situation oder ist die Trauersituation liegt das schon einige Jahre zurück? Da gibt es große Unterschiede.
Ja, und der Bedarf ist auch immer unterschiedlich. Also manche kommen, da ist die Beerdigung noch nicht gewesen. Also die sind wirklich unmittelbar nach dem Versterben schon hier. Und manche kommen nach 2-3 Jahren und sagen, ich hab jetzt aber eine Phase, wo ich nicht gut alleine klarkomme. Ne? Das ist ganz unterschiedlich und das ist auch alles in Ordnung. Und das ist halt eben auch, Trauer geht ja auch nicht wieder weg. Trauer verändert sich und wir haben andere Lebensumstände. Und mal komme ich gut mit meiner Trauer klar oder habe ein entsprechendes Umfeld. Und mal gibt es Momente, da ist das nicht so. Und dann finde ich es auch gut, wenn die Menschen dann auch sagen, ja, dann ist es nie zu spät, um zu einer Trauerbegleitung zu gehen. Also von daher, ja, manchmal reicht auch schon ein Gespräch und man hat drüber gesprochen, hat eine andere Sichtweise bekommen, weil das ist ja auch das, was wir versuchen aufzumachen. Wenn ich in Trauer bin, dann habe ich erstmal nur einen Blick und sehe rechts und links eigentlich nichts anderes und bin so ein bisschen versteinert in dem Moment vielleicht. Und da versuchen wir auch immer so ein bisschen drum herum zu gehen und sich die Trauer auch mal von der anderen Seite anzusehen, um Optionen aufzumachen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe überhaupt gar keine Option, es ist nur dieser eine Weg, und dann gehen manche Menschen hier raus und haben plötzlich noch einen anderen Weg gefunden. Und das finde ich ganz, ganz schön. Und dann war das einfach schon hilfreich, auch nach einer Stunde.
Gab es mal einen Weg, der Sie überrascht hat?
Ich bin schon so lange hier, dass ich natürlich unendlich viele unterschiedliche Situationen erlebt habe und begleitet habe, sei es Einzelbegleitung, Trauerbegleitung und Fachberatung ist großer Schwerpunkt in meiner Arbeit, wo ich viel unterwegs bin in Akutsituationen oder Schulungen, Fortbildung und sowas zu machen. Aber ich kann, was mich überrascht hat, ist vielleicht oder nach wie vor manchmal, wie die Menschen, die Familien, sie darüber so staunen, dass sie so unterschiedlich Trauer erleben. Das ist vielleicht so ein Punkt. Und für mich ist es manchmal, hat das damit zu tun, dass da vielleicht nicht so viel vorher auch über dieses Thema gesprochen worden ist. Das Thema ist nicht wirklich, und das ist bei den meisten Menschen so. Es ist ja nach wie vor nicht so, dass alle Familien irgendwie über Sterben dort und Trauergespräche führen oder wenn jemand im Familienkreis verstorben ist, erinnert wird. Es gibt auch Familien, die gar nicht solche Erinnerungskultur gelernt haben, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, und es ist eigentlich schade, dass man sich auch nicht als junge Familie schon mit dem Thema auseinandersetzt, weil wir haben doch auch als Eltern eine Verantwortung, auch eine Verantwortung unserer Familie gegenüber. Und würden wir Menschen uns generell mal mehr damit auseinandersetzen, dass wir endlich sind, dass wir im Grunde jeden Moment sterben könnten und eine Verantwortung haben für unsere Mitmenschen. Also ich will damit sagen, es wäre ganz schön, wenn wir das Thema weiter öffnen könnten, damit wir eben nicht unsere Lieben mit einem plötzlichen Tod alleine und hilflos zurücklassen. Wenn ich da hingucke, also noch vom drüber reden, sterbe ich nicht. Und wenn ich aber mal dahin schaue, und dafür gibt es heute auch schöne, weiß nicht, ob das Kartenspiele sind mit Fragestellungen, wo man sich einfach mal diesem Thema nähern kann, dann erfahre ich was über die Wünsche und die Ansichten von meinem Gegenüber. Das heißt, wenn jemand in so einem Gespräch zum Beispiel schon mal äußert oder sich selber mit der Fragestellung auch auseinandersetzt, möchte ich eingeäschert werden, wenn ich sterbe, oder möchte ich eine Sargbestattung, dass ich nicht verbrannt werde. Und es passiert was, dann weiß ich als Angehöriger oder Zugehöriger oder Freund und Bekannter schon mal, ach mal, ich habe mal in so einem Gespräch gehört, der möchte gerne verbrannt werden, und dann können wir auch ganz anders mit diesen Informationen umgehen. Also das ist nur ein Beispiel von vielen Dingen, die sowas mit sich ziehen. Und da einfach sich selbst mal zu trauen, über die eigene Endlichkeit nachzudenken, in der Verantwortung für die anderen, finde ich hilfreich.
Ich hänge da noch so ein bisschen nach. Das ist jetzt nicht direkt Antwort auf diese Frage, die Sie gerade vorhin gestellt haben. Aber was mir manchmal oder oft positiv, sehr positiv überrascht hat. Wenn Klienten erzählen, zum Beispiel ein Vater, deren Frau sich suizidiert hat und lebt mit 3 Kindern und ist berufstätig, muss auch sein. Und dass dieses Thema, darf ich das, kann ich das, ist es überhaupt möglich, mit meinen Kindern zu thematisieren? Und sie haben ein bisschen was mitbekommen. Und dann ist es die Frage, und das ist eine unendlich schwierige, furchtbare Aufgabe, ein Kind überhaupt zu erzählen, dass Mama tot ist. Und dann aber auch zu gucken, wodurch ist Mama gestorben. Und dafür sozusagen den Mut aufzufinden und zu merken dann, wenn das geschafft ist, wie viel Bewegung sozusagen in diesen Familien, so wie es jetzt ist, hineinkommt. Und natürlich sind das auch viele Fragen, die dann je nachdem, in welchem Alter die Kinder sind, schwierige Fragen, was ist denn eigentlich? Und das gar nicht, das ein Dreijähriges kann es überhaupt nicht verstehen, was das bedeutet. Und muss das auch in dem Sinne, kann das ja auch gar nicht, kann auch die Endgültigkeit nicht verstehen. Aber dass das überhaupt Thema ist und dass es um Trauer geht und dass wir trauern dürfen und dass wir fragen dürfen. Und dass der Elternteil sich sozusagen sagt, okay, ich weiß nicht immer eine Antwort, aber ich traue mir jetzt selber zu, dass ich damit umgehen kann. Dass ich es aushalte, dass es gefragt wird. Und dann entwickeln wir auch in unseren Gesprächen sozusagen, wie könnte das gehen oder was macht das so schwer gerade und an dieser Stelle oder was hat sich wieder drum verändert und wie reagieren die Kinder darauf? Das finde ich eine wunderbare positive Entwicklung in einer ganz großen Krisensituation, die man erstmal gar nicht weiß, wie kann man sowas aushalten, wie kann man jetzt an dieser Form als Familie überhaupt weiterleben. Und dass es möglich wird. Das sind für mich kleine Wunder. Und nochmal auf die Sinnfrage zu kommen, auf der anderen Seite, die Sinnhaftigkeit, glaube ich, dessen, was wir hier tun, das würde ich für mich auf alle Fälle so beantworten. Dass es eine Arbeit ist, die sich sehr sinnvoll anfühlt. Dass es ein Privileg ist, auch Menschen zu kennenzulernen in einer, manchmal in Erstgesprächen, wo so ganz viel, unendlich viel Vertrauen entsteht und ganz große Öffnung da ist, über die Situation zu sprechen und dazu sich zu äußern und Gefühle ausdrücken, Gedanken ausdrücken und dass es eine große Belohnung ist, wenn sozusagen die Arbeit beendet ist und das Gefühl, und das macht den Erfolg in dieser Arbeit für mich aus. Wenn Menschen sagen, oder manchmal sage ich es, ich glaube, sie brauchen mich gar nicht mehr, ich glaube, das und das sehe ich jetzt, das geht gut und das sagen sie, sprechen sie ganz anders aus als vor 3 oder 4 Gesprächen. Und wenn sie Menschen sagen, ja, ich glaube auch, ich probiere das mal jetzt. Wir machen keinen nächsten Termin. Ich probiere das mal. Und dann kriegen sie natürlich auch mit, wenn es nicht geht, wenn das eng wird, dann rufen sie wieder an. Rufen sie gerne wieder an. Und das macht, ist der Zauber dieser Arbeit. Dieses unglaublich intensive Begleitung, sich kennenlernen, Vertrauen miteinander teilen. Und wir stehen ja hier natürlicherweise oder Schweigepflicht, das muss auch so sein. Und aber diese Prozesse zu begleiten und diese Entwicklungen, Veränderungen in Trauerprozessen und ja und Verhalten und Lernen, Lernprozesse, Lernwege, wie Menschen mit solchen schwierigen Situationen wieder ins Leben zurückfinden. Nicht in das, wie es war, weil das gibt es ja nicht mehr, aber in ein anderes, was ich kreieren kann, was ich lerne zu gestalten für mich.
Das Schöne dabei ist auch zu sehen, dass alles das, was die Menschen brauchen, auch schon in ihnen steckt. Und wir helfen nur, das zum Vorschein zu bringen.
Das hast du schon gesagt.
Ja, das knüpft direkt an die Frage an, was waren denn die entscheidenden Dinge, die Sie in Ihrer Arbeit gelernt haben?
Also ich bin ja jetzt tatsächlich erst kurz dabei und bin da so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen und von der Ausbildung. Das ist ja noch nicht so lange her. Das heißt, ich hatte noch keine große Praxiserfahrung und bin hier reingegangen und habe die Trauerbegleitung gemacht. Und ich war am Anfang total unsicher und habe gedacht, oh Gott, oh Gott. Und habe dann aber für mich festgestellt, dass egal wie schlimm die Geschichten sind rund um das Sterben, rund um den Todesmoment und die Verzweiflung und die Angst und die Trauer. Letztendlich kommen wir immer wieder zu den einzelnen Menschen. Also ich bin immer wieder am Ende bei dem Mensch, der vor mir sitzt, weil um den geht es. Der ist noch am Leben und der ist da. Und der braucht, die braucht in dem Moment meine Begleitung. Und dann zu gucken, dann geht es nur um denjenigen. Und das ist irgendwie was mir hilft, weil ich kann dann ganz gut die ganzen Geschichten auch so für mich verstoffwechseln, weil ich weiß, am Ende geht es um den Menschen und er hat aber alles dabei schon, was er braucht. Und das ist eine schöne Erfahrung gewesen bis jetzt. Mal gucken, was noch so kommt.
Ja, und das Menschen sind so unendlich verschieden und das ist auch schön, dass es so ist. Und dass jeder Mensch irgendwas in sich hat, sonst würden sie nämlich gar nicht hierher gekommen sein. Und das hast du sehr schön gesagt, das sozusagen herauszuarbeiten, Platz frei machen, das sozusagen dafür, dass es aus dem Innersten den Weg nach außen findet und dass es verstanden wird und spürbar wird, dass da etwas ist in mir, worauf ich mich verlassen kann. Und dass Menschen unglaubliche Lebenssituationen bewältigen können, leben lernen, das beeindruckt uns immer wieder. Und das ist die Schönheit dieser Arbeit und das wirklich die Erfahrung gemacht zu haben, dass es geht, dass es möglich ist, in einer unglaublich unausweckbaren Situation einen Weg zu finden, wie auch immer, auf welche Art auch immer, aber dass es geht und dass es Sinn macht, diese Räume zu halten und zu öffnen, wo Menschen sich auf die Suche begeben können, mit sich selbst und in der Begleitung sozusagen. Was ist an Lebenskraft an mir? Und da bin ich wieder bei dem Wort Sinn und Sinnhaftigkeit. Dass es ganz furchtbar sein kann und gleichzeitig wo ist der Sinn? Wie kann ich das überhaupt jetzt im Moment formulieren für mich? Benennen? Und wo spüre ich das vielleicht für mich? In minimalsten Regungen oder Geschehnissen, ganz, ganz normal den Alltag.
Ja, und auch wenn die Menschen zu uns kommen, manchmal haben sie selber das Gefühl, ja, da ist nichts mehr zu retten, ne? Das ist alles sinnlos und so weiter. Dann sage ich, aber sie sind doch hier. Und irgendwas hat sie hier hingebracht. Und das ist schon ein großer Schritt, dass sie hier sind. Und das ist es eben. Irgendwas hat sie diesen Schritt machen lassen im Inneren. Und das finde ich erstaunlich. Also da ist immer irgendwas, was da ist. So. Ja, das finde ich schön.
Was leben immer, will.
Ja, was leben will, was funkeln will. Und manchmal erkläre ich auch, wenn auch so, da komme ich gerade an das Funkeln zu sprechen. Für manche ist ja jeder Tag ganz schlimm und ganz düster und ganz, ach, da ist irgendwie alles schlecht, alles traurig, alles, boah. Und dann sage ich immer, aber eine klitzekleine Sache, ein klitzekleines Funkeln ist vielleicht da gewesen, achten Sie mal drauf. Und ja, dann kann man darüber auch ein Tagebuch führen, indem man sich überlegt, so, es gibt vielleicht einen kleinen Moment an diesem dunklen Tag, der gut war. Es gibt ein kleines Funkeln, was heute war. Sei es irgendein Schmetterling, der mir zugeflogen ist oder irgendwas hat besonders gut geschmeckt und hat mich erfreut für einen Moment. Oder also ein Funkeln, was war gut. Und das jeden Tag aufzuschreien. Immerhin war das und das heute gut, trotz allem Schlechten.
Was sind die goldenen und was sind die schwierigen Momente in Ihrer Arbeit?
Dass in jedem etwas funkelt, was leben will und dass man das manchmal sehen kann. Und wenn ich den Trauernden dazu verhelfe, dass sie es auch sehen können, dann ist das ein goldener Moment.
Ja, ich glaube, ich habe das für mich auch so in Vorhinein so formuliert. Und schwierige Momente sind natürlich auch so und so die Katastrophen, die auch sozusagen eine Herausforderung für mich darstellen. In so einer Situation, in eine Einrichtung zu gehen, an einer Kita zu gehen, wo ein Elternteil ein Kind getötet hat. Wir machen keine Beratung für solche Elternteile, das ist überhaupt nicht unser Thema. Aber das Thema ist die Trauer in der Kita. Und Verhaltensweisen dann, was haben die Kinder mitgekriegt, das geht meistens dann auch durch die Presse. Und die Mitarbeiter, die Leitungskräfte müssen erstmal ganz schnell gucken, womit dürfen sie nach außen gehen, was geht überhaupt gar nicht, was braucht oder wer braucht da als Schutz und ganz schnell einen Termin darüber zu sprechen und sie auszutauschen. Erstmal über dieses Schrecken, was überhaupt in allen einzelnen Mitarbeitenden sitzt und ein etwas Unfassbares ist passiert und ich kann das gar nicht aushalten, ich will das gar nicht zu Ende denken und dennoch ist es passiert und deswegen brauchen Sie erstmal für sich eine Stärkung und da zu gucken, wo ist meine Kraftquelle, woraus kann ich jetzt schöpfen oder wir denn auch als Team gemeinsam für die nächste Zeit, wie begleiten wir die Kinder, die ganz seltsame Fragen an uns stellen werden oder bereits gestellt haben, wo holen wir die Eltern ab? Was können wir denen anbieten? Was braucht das Ganze, dass wir sozusagen hier weiter sind? Und der Kita-Alltag geht weiter. Wir wollen es, weil das Leben so ist. Und so soll es auch sein. Es soll nicht jetzt was zusammenbringen. Aber zu gucken, wie kann es für uns gehen? Mit ganz kleinen, aber auch größeren Schritten. Und welche zeitliche Räume brauchen wir dafür?
Und welches Thema wir noch gar nicht angeschnitten haben, sind ältere Menschen und die Kollegin, die diesen Bereich inne hat und sich um ja auch Pflegekräfte, aber auch sozialpädagogische Kräfte schult.
Ja, in Pflegesituationen, an Palliativpflegebereich, also es gibt ja Hospize und Hamburg ist sehr gut aufgestellt, was da, das sozusagen diese Bereich betrifft. Und es gibt aber immer wieder Situationen in der Pflegebereich, in stationären Altenhilfe, aber auch dann sozusagen in Eingliederungsbereich bei den, sei es Wohnhaus, Wohngruppe oder wie auch immer, wenn ein Mensch mit kognitiven Einschränkungen verstirbt. Oder wie ist die Situation in Altenpflegeeinrichtungen, wenn alte Menschen versterben? Gibt es
wenn
da,
wenn die auch sterben möchten?
Oder wenn sie auch sterben möchten. Das ist auch ein Thema, was vermehrt aufgekommen ist oder aufkommt. Als Realität sozusagen in diesem Pflegealltag. Welche Möglichkeiten gibt es? Was ist das für eine Herausforderung für uns? Was müssen wir da entwickeln, um Menschen zu helfen, sie nicht damit mit diesem Wunsch alleine zu lassen? Aber was bedeutet das eigentlich? Welche Verantwortung trage ich in so einer Situation? Das macht auch eine Kollegin, die in diesem Bereich reingeht.
Also von daher verbinden wir wirklich alle Themen Sterben, Tod und Trauer. Und das ist schon ganz spannend. Und es geht immer darum, selbstbestimmt zu bleiben. Also selbstbestimmt zu sterben, aber auch selbstbestimmt zu trauern und da zu unterstützen, wie das gehen kann.
Ich habe ja immer eine Frage von der letzten Person, die im Podcast zu Gast war. Und ich finde, die passt da ganz gut. Und zwar hatte ich letztes Mal Amelie da, die was über systemische Therapie und Beratung erzählt hat. Und ihre Frage an sie beide ist, was hat Ihnen in schwierigen Zeiten geholfen?
Also für mich ist es sehr viel die Erfahrung, muss ich sagen. Das ist ein sehr beruhigendes Terrain, wo ich auf vieles zurückgreifen kann. Und natürlich auch das kollegiale Miteinander, dass wir kurze Wege haben, bestimmte Situationen auch so außer der Reihe, Dienstbesprüchen vorbei oder nicht Supervision warten müssen, sozusagen, sondern bestimmte Situationen klären oder gegenseitige kollegiale Unterstützung zu bekommen. Das ist ganz wichtig. Genau. Und natürlich dann auch die eigene Selbstfürsorge. Das ist ja an diesen Lebensthemen. Alles ist ja Lebensthemen, was wir besprochen haben, auch jetzt. Sterben, Tod und Trauer sind Themen des Lebens. Bis zum Tod muss erstmal gelebt werden, bis es soweit ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch für sich selber gut zu gucken, was brauche ich? Und ich habe, wie gesagt, einen etwas längeren Weg und habe viel gucken und herausfinden müssen. Und das habe ich auch. Also viel leben können. Das, was man selber als Leben definiert, das gehört absolut auch dazu, um mit diesen Themen gut arbeiten zu können.
Ja. Ist das die Selbstversorgung, viel Leben leben? Ja. Oder was ist es bei Ihnen?
Das ist es ganz viel. Also was bedeutet mir Leben? Das, für mich ist es ganz viel Natur, Menschen, Freundschaften, Familie. Und auch die Neugierde, die immer wieder da ist. Und diese Freude, Menschen zu begegnen und diese Wege mitbekommen zu können, das ist ein großer Faktor der Zufriedenheit. Und die Erfahrung immer wieder zu machen, wie wichtig es ist. Ich habe anfangs gar nicht von meinen Erfahrungen erzählt, vielleicht ganz kurz nur an dieser Stelle. Ich habe viel, auch relativ früh, Trauer sozusagen gelebt und gelernt. Und ich habe meine Innovation oder mein sozusagen Interesse an diesem Thema war schon sehr früh da, gerade auf diesen vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und dass ich sozusagen wunderbare Hilfe an meiner Seite gehabt habe. Das ist meine Motivation, diese Arbeit zu machen. Die umgekehrte Seite, gelernt zu haben, wie wichtig, wie wertvoll es ist, dass man gesehen wird in einem eigenen So-Sein mit allem, was da so ist und dass es sozusagen großes Vertrauen gibt und dieses Frauen hält. Es reißt nicht ab.
Also mir persönlich hat geholfen, dass ich ja im Grunde so sein durfte, wie ich bin, zu jedem Zeitpunkt meiner Trauer. Und das habe ich mir auch rausgenommen. Für mich war klar, ich will durch diese Trauer gehen, diesen Schmerz annehmen, aber dann mache ich das auch in jeglicher Konsequenz. Also für mich war es wichtig, offen zu sein, zu sagen, wie es mir geht. Ich habe auch darüber geblockt, über meine
meinen persönlichen Verlust und habe mich dadurch sehr verletzlich gezeigt und habe aber tatsächlich von vielen die Rückmeldung bekommen, dass sie das als Stärke gesehen haben. Und das hat mich stark gemacht. Also ich habe mich so sehr geöffnet, dass ich eigentlich dachte, was soll mir jetzt passieren? Also, und das hat sich gut angefühlt. Also ich musste mich einfach nicht verstecken, sondern konnte so sein, wie ich bin.
Welche Frage wollen Sie beide denn der nächsten Person, die hier zu Gaste stellen?
Ja, also.
Wollen wir das mal zusammen versuchen zu
beantworten? Genau, wir haben die Frage nicht so richtig formuliert, aber wir hatten so eine Idee, weil wir ja auch über die Endlichkeit gesprochen haben und auch über Verbindungen und Menschen. Und jetzt haben wir ja das Thema künstliche Intelligenz, was unseren Alltag immer mehr durchwandert. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf, ja, die Art und Weise, wie wir zukünftig mit unserer Trauer umgehen können. Und ich finde es auch da wichtig, offen zu sein und neugierig zu sein, um zu gucken, was passiert da, vielleicht auch selbst mitzugestalten und im Dialog zu sein zu diesem Thema. Weil ich glaube, dass es unterschiedliche Menschen gibt, denen auch künstliche Intelligenz gewisse Zugänge zu ihrer Trauer oder zu diesen Themen gewährleisten kann. Und eine Frage wäre sowas wie, wenn Trauern in Zukunft oder Trauerbegleitung in Zukunft über einen Avatar erfolgen könnte, würdest du persönlich diese Trauerbegleitung in Anspruch nehmen?
Und ich mache mal einen Nachsatz noch dazu. Die Endlichkeit verbindet uns alle Menschen, uns alle Lebewesen letzten Endes. Und was ist denn eigentlich daraus, was könnte daraus folgern, diese Verbindung zu spüren und oder das damit sich auseinanderzusetzen, zu versuchen, dass wir tatsächlich alle endlich sind? Und wie könnte es denn sozusagen nochmal als Frage formuliert, was du eben gesagt hast mit den KI, was wäre es für mich? Was würde ich für mich wünschen? Was wäre gut für mich? Sozusagen, was würde ich brauchen, wenn die Endlichkeit sozusagen an meine Tür klopft oder mich annähert? Was wäre mein Wunsch? Und das ist eine spannende, nochmal so ein Blick, weil die Welt verändert sich. Was kann da für viele Menschen hilfreich sein, die vielleicht im Kommunikationsbereich Schwierigkeiten haben, viele Sachen gar nicht gönnen, aber letzten Endes auch da sozusagen diese Grunderfahrung oder Grundverständnis, dass es so ist. Solange wir denn dort nicht abschaffen können, wird es uns immer beschäftigen, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und was wäre sowas, was würde ich mir wünschen oder derjenige, der nächste Gast ist, in diesem Zusammenhang, was wäre gut?
Wenn der Tod konkret wird, wenn es eine ablaufende Zeitspanne gibt, die enger wird. Also ich meine, sie läuft ja bei uns allen ab.
Naja, wir wissen es ja alle nicht, aber überhaupt im Hier und Jetzt die Auseinandersetzung darüber. Ich kann ja immer noch von Hier und Jetzt ausgehen, was irgendwann mal in 5 Jahren oder ein Jahr oder was auch immer ist, einer zeitlichen Abfolge, darauf können wir ja emotional uns gar nicht vorbereiten. Wir können Gedanken machen, aber wir können nicht vorfühlen. Aber wie wäre es jetzt aus meiner jetzigen Lebenssituation? Man könnte auch fragen, gibt der dort daneben auch irgendwas? Klingt jetzt vielleicht so seltsam, aber vielleicht ist es etwas, was uns innehalten könnte, zu sagen können, wie lebe ich? Und wenn es soweit ist, worauf möchte ich zurückblicken? Was würde ich mir wünschen? Was wäre gut für mich? Ich finde, das sind gute Gedanken. In Auseinandersetzung mit mir selbst, mit meinen Ängsten und Vorbehalten und alles, was mich mit dort verbindet. Und mit meiner Endlichkeit.
Ja. Vielen Dank. Ich glaube, ich könnte noch ganz, ganz viele Fragen stellen und einige werden unbeantwortet bleiben. Und vielen Dank für diesen spannenden Einblick in Ihre Arbeit.
Und herzlichen Dank für die Möglichkeit, für diese Einladung und dass Sie uns so lange zugehört haben. Dafür auch herzlichen Dank.
Genau. Dann euch, die ihr zuhört, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.